Viele von uns kennen die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, dass Gott auf die Erde kommt, uns Menschen errettet vom Tod und gleichzeitig auch wieder aufersteht und ein neues Leben bringt. Die Geschichte ist uns aus dem Neuen Testament überliefert und gleichzeitig ist sie überall in der Bibel wieder zu finden. Und ich möchte mit uns heute gerne Text anschauen, wo nicht direkt Bibelgeschichte ist, aber uns die genau gleiche Wirken von Gott zeigt, so wie Gott im Alten Testament und im Neuen Testament wirkt, dass wir anschauen können, wie Gott wirkt für uns Menschen. Und Gott wirkt immer wieder mit verschiedenen Personen in der Bibel. Und ja, drei Schritte, die wir heute zusammen anschauen für die Predigt. Der erste Schritt, den wir werden anschauen, ist, Gott sieht sein Volk. Gott sieht sein Volk im Alten Testament, aber auch genauso im Neuen Testament. Und als zweiter Schritt werden wir sehen, Gott kommt jetzt zu seinem Volk. Er sieht es und gleichzeitig kommt er. Und wieso kommt er? Das ist der dritte Schritt, den wir anschauen werden. Gott führt sein Volk aus einer Sklaverei raus. Gott führt sein Volk in eine Freiheit hinein. Was wir an Weihnachten als Anfang feiern, aber genauso durch die ganze Bibel sichtbar wird. Und ihr dürft mit mir aufschlagen. Wir gehen ins zweite Buch Mose da dafür als erstes. Das zweite Buch Mose, Kapitel 1. Wir lesen, ab Vers 6 bis Vers 14. Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr. Ihre Nachkommen aber vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volk heran. Bald waren es so viele geworden, dass sie das ganze Land bevölkerten. Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern: Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie bereiteten sich im ganzen Land aus, so dass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zu harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus dem Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Wir lesen hier den Anfang, oder zum Anfang von Josef. Josef, der als junger Mann auf Ägypten verkauft wurde von seinen Brüdern und anschließend ganz Ägypten durch seine Weisheit, die Gott ihn segnet, rettet, indem er Vorratskammern baut und Menschen rettet vor dem Tod und auch seine ganze Familie, die hungert und anschließend sogar ins Land Ägypten übergebracht wird. Und so sehen wir, der Josef ist nicht mehr da und alle anderen Personen sind mittlerweile auch gestorben und es gehen 400 Jahre vorbei. Und am Pharao, den Josef nicht mehr kennt, wird es langsam zu viel. Das hebräische Volk ist jetzt am Punkt, wo es gross und gross wird und es ist unheimlich. Und so wird es zur Sklavenarbeit angeleitet. Und wir sehen, wie sie geknechtet werden, wie sie an die äußersten Umstände müssen gehen und sogar müssen Städte dafür bauen. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Punkt, in dem wir sehen, dass Gott es nicht egal ist. Gott sieht sein Volk. Und zwar schreit das Volk, das hebräische Volk, zu Gott. Und wir lesen das in 2. Kapitel 2, also in 2. Mose 2. Da sehen wir, viele Jahre später starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, der er einst mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was zu tun war. Gott wird uns jetzt hier als ein Gott dargestellt, wo sein Volk gehört. Er gehört das Schreien der Menschen. Vom hebräischen Volk, aber genauso auch das Seufzen von mir. Von das, was mich beschäftigt. Das, was das Volk beschäftigt hat. Eine pure Unterdrückung. Und so sehen wir, Gott gehört. Und Gott sieht es. Und Gott weiss es. Also Gott ist sich dem Leiden innig bewusst. Es ist nicht einfach, dass er es sieht, sondern er nimmt Anteil dran. Und darum setzt er jetzt selber seine Macht in Bewegung. Er reagiert. Und der Text zeigt uns, Gott denkt an sein Versprechen, was er gemacht hat mit seinem Volk. Gott denkt an den Bund, den er geschlossen hat. Schon lange vor denen, die jetzt noch in Ägypten leben, hat Gott versprochen, dass er sein Volk wird segnen. Und Gott macht es aus purer Liebe. Nicht, weil der Mensch noch mehr und mehr zu Gott schreit, sondern weil er sie sieht und an sein Versprechen denkt, weil der Mensch liebt aus unzerbrechlicher Liebe, die Gott hier uns darbringt. Und wenn wir die Geschichte jetzt sehen im Alten Testament, Gott denkt an sein Volk, und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir eine sehr ähnliche Begebenheit. Wir sehen am Anfang der Evangelien, Israel lebt immer noch nicht wirklich frei. Sie sind unter der Herrschaft vom Römischen Reich. Sie haben hohe Steuern, sie haben römische Kontrolle, religiöse Freiheit, die nicht wirklich möglich ist. Und das Volk wartet auf einen Befreier. Auf jemanden, der endlich kommt und sie führt in die Ruhe, die sie doch versprochen haben. Und so wird der Johannes, der Täufer, angekündigt, indem Gott eingreift und der Zacharias, sein Vater, singt den Lobpreis, wo er den Sohn sieht. Und so ein wunderbarer Lobpreis, wo es genau wieder das in für uns zeigt. Gott, auch im Neuen Testament, er kommt und er greift jetzt ein. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat. Den Eid, den er aus unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seinen Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde befreit. Also für den Zacharias ist klar, Gott denkt, wie im zweiten Buch Mose, wo wir vorhin gesehen haben, denkt Gott an sein Volk, an sein Versprechen. Und er wird jetzt endgültige Lösung schaffen. Schließlich sind wir im Neuen Testament. Das Volk ist immer noch nicht wirklich an dem Ort, wo sie doch eigentlich gemeint haben, was eigentlich verheißen wird. Und der Zacharias zeigt, dass jetzt der Moment wird kommen, wo endgültig Frieden und Feinde besiegt werden sind. Und der Paulus im Galater 4 zeigt uns anschließend, wie sich das ausdrückt. Und zwar lesen wir, als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns, sandte Gott seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden. Gott sieht die Menschen im Alten Testament und sieht sie auch jetzt. Er sieht uns, er sieht jedes einzelne von uns und er greift ein zur Befreiung. Also Gott sieht sein Volk und ein zweiter Punkt, den wir jetzt sehen, ist, dass Gott nicht nur sieht, sondern Er handelt. Gott kommt jetzt zu seinem Volk. Also, er bleibt nicht tatenlos. Er bleibt nicht ohne etwas zu machen nebendran und nimmt es zur Kenntnis, sondern er greift ein. Und im Alten Testament hat Gott immer wieder eingegriffen. Ja, im zweiten Buch Mose, aber durch die ganze Geschichte. Menschen und Menschen geschickt. Buch Richter ist ein grosser Ausdruck davon. Und in unserem Fall hat Gott einen speziellen Mittler, einen Menschen geschickt, der das Volk aus der Sklaverei befreit. Es ist Mose. Mose, der kommt und wunderbare vier Parallelen herstellt zu Jesus selber. Und die erste Parallele, die wir sehen dürfen, ist seine Geburt. Er wird geboren in der Sklaverei. Das Volk ist noch unterdrückt. Es ist bescheiden. Eigentlich bedauerliche Umstände, wo das Leben allein gefährdet ist. Er ist 3 Monate verborgen worden, weil vom Pharao ein Mordbefehl ausgeht. In 2. Mose 1 lesen wir das. Schließlich befahl Pharao den Ägyptern, als das Volk immer wieder weiter wuchs, werft alle neugeborenen Jungen den Hebräer in den Nil, nur die Mädchen lasst am Leben. Der Hansu hat uns Matthäus stellt gelesen, wo wir sehen, der Herodes, der auch wieder einen Mordbefehl auslöst. Und auch jetzt hier im Alten Testament schon vorausblickend auf das, was eines kommen wird. Doch Gott greift ein. Die Eltern von Mose nehmen das Kind und sie nehmen es 3 Monate zu sich, was gefährlich wird, band Gott eine Flucht oder eine Rettung an und sie legen es in einen Korb, die es mit Pech und Erdharz verdichten und legen sie neu. Und wenn wir überlegen, der Nil damals ist ein recht stürmisch oder ein recht ziehender Fluss gewesen. Und es hat Krokodil gehabt, wir wissen nicht mal, wie lang es dort war, der Mose in seinem Korb. Und Gott hat bewahrt, Gott hat Rettung geschaffen. Er hat den Mose durchgedreht, so dass die Pharao-Tochter ihn erkennt, ihn sieht und zu sich nimmt. Und anschließend wird Mose erzogen von seiner eigenen Mutter wieder, bis er gross wird und zum Pharao darf an den Hof gehen. Und sie gibt ihm den Namen, der so vorausblickend ist. Sie meint selber, sie hat ihn rausgezogen aus dem Wasser und nennt ihn Mose, herausgezogen. Doch Gott ist das, was er macht. Er tut in Mose sein Volk rausziehen. Vorausblickend. Gott wirkt und greift ein. Und auch, ja, wie in Matthäus, sehen wir zu Jesus auch die Parallelen. Jesus ist auch nicht in einem reichen Königspalast geboren. Er ist nicht in Reichtum oder im Raum gekommen, sondern er war im Stall gewesen. In Bescheidenheit, in einer Futterkrippe, in einem Stall. Der ewige König vom Universum kommt von seinem himmlischen Thron und erniedrigt sich in einer Futterkrippe. Er ist einem Sklave gleich geworden. Uns Menschen, die genauso noch Befreiung brauchen. Und Gott ist uns Menschen näher gekommen. Gott, der selber ohne Sünde ist, der mit seiner Sündlosigkeit so eine viel grösser ist als der Mose selber. Er kommt und erniedrigt sich zu uns Menschen und gibt sich her. Und auch da lesen wir wieder von einem Mordbefehl, wie bei Mose. Und er flieht. Josef und Maria fliehen mit ihrem Sohn nach Ägypten. Und wir lesen in Matthäus 2, 13, wie sich damit der Prophetie erfüllt. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes in Ägypten selber. So erfüllt sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Der Matthäus zitiert hier Hosea. Das ist ein alttestamentlicher Prophet, der zurückschaut auf das, was eines Tages gemacht ist worden. Dann im Auszug vom Volk Israel aus Ägypten selber. Und er zeigt jetzt In Jesus tut sich die Geschichte wiederholen, aber auch gleichzeitig erfüllen. Jesus nimmt die Menschen aus dem Ägypten raus, aber nicht mehr aus dem örtlichen, aus Ägypten raus, sondern er bringt sie jetzt zu sich selber. Und so bekommt Jesus den Namen Immanuel, der verheißen wird in Matthäus 1,23. Gott ist unter seinem Volk, Gott ist mit uns. Gott ist mitten unter seinem Volk und er ist nicht auch da wieder fern, sondern er teilt das Leben. Mit uns bedeutet mit uns in unserem Leiden, mit uns in dem, was wir durchmachen, in dem, was wir haben. Er nimmt Anteil am vollen Menschsein. Hunger, Müdigkeit, Versuchung, Leid, ja, der Tod, der ihn nicht hat. Zwar einerseits nicht können übergehen, aber gleichzeitig auch nicht fassen können. Und all das, indem er aber doch grösser ist. Wir sehen jeden im Alten Testament, jedes Einzelne, wo Gott aufruft, um sein Volk rauszuretten, wo gleichzeitig dann auch wieder irgendwo in einer gewissen Menschlichkeit scheitert. Und in Jesus kommt jetzt der wunderbare Friedenfürst, der nicht scheitert. Er, der der ist, der die Menschen wirklich rausführt. Und so kommen wir zum dritten Punkt, wo wir sehen, Gott führt jetzt sein Volk aus dieser Sklaverei raus. Und das im Alten Testament, aber genauso im Neuen Testament. Gott kommt und er führt seinen Auszug. Und das zweite Buch Mose wird auch Exodus genannt und Exodus selber heisst auch Auszug. Darum, wenn ihr auch da vom Exodus mal gehört, dann ist auch das immer wieder zurückgehend auf den Auszug. Die Grundlegung von dem, was eigentlich das Volk Israel schlussendlich auch gründet, wo sie basierend sind, der Auszug, den Gott vollbracht hat, der nicht von innen auskommt, sondern allein von Gott. Und wir lesen es im 2. Mose 6. Da lesen wir: Darum richtet den Israeliten aus. Und dann Gott schreibt: Ich will euch von euren schweren Arbeiten lösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat. Gott ist der, der hier wirkt. Gott ist der, der die Initiativen ergreift und herausführt. Es ist nicht das Volk, das sich irgendetwas antut und so sind es auch nicht mehr, wo es irgendwie näher zu Gott bringen, sondern Gott kommt in die Welt. Gott bringt hier einen Retter und er bringt auch in der Weihnachtszeit, wo wir uns daran denken, einen Retter. Gott selber kommt und bringt die ewige Rettung. Und Gott rettet sein Volk, indem wir im 2. Mose 19 später sehen, Gott nimmt sein Volk und sie werden zum Schilfmeer gebracht und stehen vor dem Wasser. Und Gott beweist ihnen, dass er sie durchführt, indem nicht sie sich darüber schlagen, sondern Gott einen Weg durch das Wasser durchgehen lässt. Gott greift ein. Und jetzt haben wir aber gleichzeitig noch den Fall, dass Israel ist zwar nicht mehr in Ägypten physisch, nicht mehr an dem örtlichen Ort, aber gleichzeitig ist Ägypten, merken wir, wenn wir es weiterlesen, immer noch in ihnen selber drinnen. Also, eine gewisse Tendenz haben sie immer wieder zurückzugehen, immer wieder eine Neigung. Und so macht Gott jetzt auf diesem Weg nach dem Auszug, macht Gott das Ägypten in ihnen noch rausbringen, rausholen. Und für das haben wir die Wüstenwanderung. Für das haben wir Gottes Handeln, indem er sein Volk führt und führt, Schritt für Schritt, wo sie immer wieder lernen, ihm zu vertrauen. Zu seinem Zeitplan, zu seinem Handeln und Fürsorge, nicht zu ihrer Zeit, nicht zu unserer Zeit, wo wir wollen, sondern Gott zeigt Tag für Tag, Schritt für Schritt, wie wir ihm nachfolgen können. dass wir eben nicht mehr zurückgehen nach Ägypten, nicht mehr aus dem, was früher war, wo wir rausgerufen wurden. Und wir sehen, Israel geht vorwärts und die Geschichte geht weiter und sie betreten das gelobte Land. Doch eines Tages kommt Korruption auf, Krieg, und sie werden auch wieder rausgeschleppt aus dem Land, wo sie sind. Und es scheint wieder fast wie am Anfang. Jetzt wieder in einem Exil, wieder braucht es einen Auszug, wieder jemanden, der sie rausführt. Und gleich schwingt noch die Prophezeiung von Jesaja in ihren Ohren. Hört, es steht in Jesaja 40. Jemand ruft, bahnt den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Gott verspricht jetzt, hier sein Volk wahrhaftig zu befreien. Eines Tages wird jetzt ein Spross kommen. Jemand aus der Linie David wird kommen und er wird Zeichen tun vor allen Völkern, der zeigt, dass er es ist. Und wir sehen es im Johannesevangelium, wo er anschliessend, wenn wir auf Jesus schauen, und da sehen wir, der hier vor angekündigt wurde, ist Johannes, der Täufer, und der Herr, der kommt, ist Jesus. Also Jesus kommt jetzt, Verheißung, endlich kommt er zu seinem Volk. Und der Matthäus 1, 21 macht klar, denn er wird Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Jesus ist an Weihnachten nicht gekommen, um einfach ein besseres Leben zu schenken, um seine Menschen endlich aus diesem Reichtum herauszuführen, in Reichtum hineinzuführen, sondern er ist gekommen, um sein Volk vor Sünden zu befreien, wo sie noch gäng immer die Tendenz nach Ägypten hatten. Und so führt Jesus in seiner Ankunft in den endgültigen Auszug hinein. Endlich ein Auszug, der jetzt nicht mehr nur vom Ort gewechselt wird, sondern die Identität wird gewechselt. Gott nimmt sein Volk an und es ist ein Volk von Königen und Priestern, Kinder Gottes genannt. Nicht mehr versklavt von der alten Vergangenheit, nicht mehr versklavt unter der Sünde, sondern gleichzeitig neu in der Herrschaft von Gott. Der Paulus schreibt es wunderbar, wenn er sagt, im Kolosser 1, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind uns vergeben. Jesus befreit uns aus dieser Herrschaft vor Sünde. Als Christ regiert die Sünde also jetzt nicht mehr andauernd über mich. Ich bin aus dieser Herrschaft rausgerissen in eine neue Herrschaft. Ich habe nicht mehr die Sünde als Herr, sondern Jesus ist jetzt mein Herr. Über den Herr, über mein Leben. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um den Auszug zu vollbringen, um den endgültigen Kampf zu vollenden. Der Kampf gegen die Sünde. Und wenn wir doch jetzt gleich in dem Tag für Tag, aber heute schon wieder werden heimgehen, merken wir, Jesus hat ja den Weg frei gemacht. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er hat ein Volk sich geschaffen, das jetzt frei ist, das ihm angehört. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Sünde doch immer noch in dieser Welt ist. Und auch mit uns immer wieder hin und her zieht. Und so schreibt der Römerbrief, ja, die ganze Schöpfung sendet jetzt gleichzeitig noch und sie säuft nach Erlösung. Also eines, gleichzeitig hat Jesus den Kampf vollbracht und doch sind wir noch in dieser Zwischenzeit, wo Jesus bald wiederkommt und die Sünde doch noch an unserem Körper ist. Ja, unsere Identität ist in Jesus. Er ist unser Herr. Und doch ist die Sünde noch um uns. Wir müssen nicht mehr Sklaven sein. Und so haben wir aber gleich immer wieder Tendenzen. Was, zum Beispiel eine Werkgerechtigkeit, dass wir doch immer jeden Moment irgendetwas noch ganz Kleines zu dem Herrn zufügen, was Jesus gemacht hat. Dass nicht längt, dass Jesus auf die Welt ist gekommen für uns, für uns sündlos gelebt hat und das Gesetz erfüllt hat, sondern wir irgendwie das Gesetz noch ein bisschen selber erfüllen wollen, auch wenn es nur unbewusst ist, weil wir es doch irgendwie verdienen wollen. Oder wir mit alten Götzen kämpfen, mit alten Sachen in unserem Leben, wo wir zwar rausgerissen sind worden und gleichzeitig aber noch physisch, psychisch, geistig gleich noch uns immer wieder zurückziehen wollen. Es ist die Zwischenzeit. Und dass uns genauso die Sünde zwar nicht mehr beherrscht, aber so viel um uns will gleichzeitig auch der Kampf mit uns haben, will uns dazu führen, dass wir uns wieder hergeben. Und so ist es ein täglicher Kampf, eine tägliche Hingabe, immer wieder zu Jesus, dass wir uns immer wieder erinnern, er hat uns rausgeführt. Und doch wird eines Tages die schlussendliche Ausführung passieren. Denn wenn er die neue Himmel und neue Erde schafft. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und gleich ist das noch nicht das, was vollendet wird sein, sondern es ist sein Unterpfand, also sein Beweis, dass er sein Werk wird vollenden. Und das ist gleichzeitig auch er, der uns durchdreht. Bis zum Moment, wo Gott sagt, es ist vollbracht und neue Himmel, neue Erde geschaffen werden. Und der Moment, wo wir alle zusammen dürfen vorausschauen dürfen, wo die Sünde endlich nicht mehr die Herrschaft in dieser Welt hat, wo die Sünde nicht mehr über uns regieren kann, sondern es ist der Moment, wo Gott voll und ganz seine Herrschaft antritt. Und so führt Gott in diesem Leben uns ihre Identität aus der Sünde raus, aber gleichzeitig sind wir noch auf dem Zwischenweg. Und das ist auch die wunderbare Hoffnung, die wir an Weihnachten schlussendlich haben. Wir sehen, wie Gott wirkt im Alten Testament. Er kommt, er sieht uns Menschen. Er kommt und er rettet uns raus. Und in Jesus ist das Werk schlussendlich vollendet. Jesus kommt und er befreit und er überwindet die Sünde. Gott hat sein Volk gesehen, er ist gekommen und hat uns die Sklaverei geführt. Und wenn du jetzt schon ein Gläubiger bist, aber wo Jesus nachfolgt, dann will ich dir eine Denkfrage für die Festtage mitgeben. Und zwar, wo in deinem Leben hast du immer noch die Gewohnheit? Wo merkst du vielleicht Tag für Tag wieder, ich bin zwar aus dem Ägypten rausgerufen, aus dem alten Ich, wo mich beherrscht und gleichzeitig mich immer wieder etwas haben, das mich zurückziehen will. Und das ist bei uns so unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Jeder hat da einzelne eigene Kämpfe und da will ich dir ermutigen, das auch Tag für Tag vor ein Herz bringen. Dürfen ihm einerseits im Gebet dürfen um Kraft bitten und gleichzeitig auch immer das erinnern, es ist noch nicht der Moment, wo es perfekt wird gehen. Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht nachlassen, bei uns immer wieder ermutigt. Bring es vor den Herrn und gang mit ihm. Und wenn du Herr Jesus gar noch nicht lebendig kennst, wenn du noch nicht zu deiner Familie gehörst, noch nicht vorausschaust auf den Moment, wo Jesus eines Tages alles neu schaffen wird, dann will er dich ermutigen. Das ist der Moment an Weihnachten, wo wir spezifisch daran erinnern, Jesus hat auch deine Sünde getragen. Er ist auf die Welt gekommen. Auch für jedes einzelne von uns Menschen. Und er hat sein Leben für mich, für dich gegeben. Und auf einen Liebesbeweis dürfen wir eine Antwort geben. Und so schreibt Gott Geschichte. Früher, im Alten Testament, aber genauso auch noch im Neuen Testament. Gott führt seine Menschen raus in die neue Welt. Und da dürfen wir uns darauf hoffen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, für, dass du uns siehst, dass du uns Volk gesehen hast, jeden einzelnen Mensch gesehen hast. Und Herr, wir danken, bist du nicht einfach anteilsnahmlos nebendran, sondern Herr, Du siehst die Not, die in dieser Welt ist. Du siehst uns Menschen, wie wir getrennt sind von dir. Und so danken wir dir, hast du Rettung gebracht. Dürfen wir an Weihnachten an die Rettung denken, die du gebracht hast. Du bist selber gekommen, Jesus. Danke für das wunderbare Geschenk, das wir nie hätten tun können, nie hätten erfüllen können. Danke, hast du es vollbracht, Jesus. Dürfen wir dir unser Leben anvertrauen. Dir sei Lob und Preis, Herr. Amen.